Gut, habe ich eure Aufmerksamkeit? Ihr bekommt hier heute wieder einen Zettel von mir. Einen. Es ist nicht so viel drauf. Das letzte Mal waren es ja drei Zettel. Okay, wir haben ja uns mit sehr vielen Dingen jetzt auf dieser Reise beschäftigt. Aufbruch zur Ruhe Gottes von Ägypten nach Kanaan. Und ich hatte auch heute wieder ein Riesenproblem, weil in der Vorbereitung hatte ich so viel Dinge. Bibelstellen und Themen und Details. Und dann wollte ich zwei Predigten draußen machen, aber nachdem die nächsten drei Wochen das nicht geht, dass wir weitermachen können, habe ich mir gesagt, nee, ich mache eine Predigt, aber was nehme ich jetzt? Was schaue ich mit euch an? Wie können wir jetzt diesen Weg noch Kanaan abschließen? Und ich habe mir wirklich gedacht, ich habe so viel, ich könnte jetzt ein Seminar machen hier. Aber ich habe mir auch vorgenommen, dass ich da wirklich ein Seminar draus mache, richtig zum diesen Weg zum Studieren auch. Ja, was wir ja hier nicht machen. Gottesdienst ist ja kein Seminar. Ja, und bis ich dieses Seminar fertig habe, das dauert sicherlich noch lange. Aber ich denke, wenn ihr die ganzen Predigten euch anhört, ich weiß nicht, wie viel waren das jetzt, 7 oder 8 Predigten, dann kann man den Weg sehr gut erkennen, den wir da gehen. Ja? Diesen Weg von Ägypten nach Kanaan. Und heute gehen wir durch den Jordan. Nach Gilgal. Und ich habe als Überschrift auf nach Gilgal.
Wo ist Gilgal?
Gilgal ist in Israel. Das ist nach dem Jordan die erste Station. Das werden wir uns noch anschauen. Zuerst wollte ich heute nur den Jordan behandeln und dann das nächste Mal Gilgal, aber heute nehme ich das alles zusammen. Und wir schauen, was wir da jetzt rauskriegen. Und ihr könnt das ja selber noch studieren und ihr habt ja auch die Zettel von den anderen Gottesdiensten. Ihr könnt euch das alles noch einmal anschauen und euch selber auch kontrollieren, wo stehe ich? Was habe ich schon hinter mir und wo bin ich drinnen? Und die erste Bibelstelle, wenn es auf nach Gilgal geht, ist im Josua, Kapitel 3. Josua Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Kommt noch 5. Mose. Und hier steht, da machte sich Josua des Morgens früh auf. Und sie brachen auf von Schittim und kamen an den Jordan. Er und alle Söhne Israel. Dort rasteten sie, bevor sie hinüberzogen. Und es geschah nach Ablauf von 3 Tagen. Da gingen die Aufseher durch das Lager und sie befahlen dem Volk. Sobald ihr die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes seht, wenn die Priester, die Leviten sie aufheben, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Doch soll zwischen euch und ihr ein Abstand von etwa 2000 Ellen sein. Ihr dürft euch ihr nicht nähern. Nur dann werdet ihr den Weg erkennen, den ihr gehen sollt. Denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Und Josua sagte zu dem Volk, heiligt euch. Denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Amen. Eine Bibelstelle, die uns jetzt wirklich herausfordert. Am Ende dieser Predigtreihe diese Bibelstelle. Wow. Also was wir hier haben ist, sie sind am Jordan, kurz vor dem Jordan und rasteten 3 Tage. Und irgendwo gibt es die Bibelstelle, wo steht, sie haben 3 Tage gefastet. Ja, also 3 Tage Pause. Wir müssen ja sehen, Israel kommt aus Ägypten, geht durch das Schilfmeer, kommt an den Berg Zion, verweigern Gott die Begegnung, rennen 40 Jahre im Kreis, bis alles weg ist, alle über 20 gestorben sind, eine neue Generation, sie kommen wieder an den Jordan und Gott sagt, Sohn, das passt mir auf, 3 Tage und dann geht ihr darüber. Und ich denke, 3 Tage Fasten und Josua sagt dann ja auch, heiligt euch. Ja, das heißt wirklich, hier wird nichts gegessen. Heiligen, reinigen. Ich denke, 3 Tage Zeit, darüber nachzudenken und sich damit zu beschäftigen, wollen wir wirklich darüber gehen. 3 Tage Zeit, sich mit diesem Einzug zu beschäftigen. Raus aus der Wüste. Wir sehen schon den Jordan. Der ist da vor uns. Und dann heiligt euch. Also nicht nur 3 Tage Ruhe, sondern wirklich 3 Tage in der Vorbereitung in seinem Herzen, auch Gott gegenüber, ja, um da hineinzugehen. Und dann sagt er noch, haltet einen Abstand zur Bundeslade. Also als Israel 40 Jahre durch die Wüste zog, gab es eine klare Marschordnung. Jeder konnte nicht durch die Gegend laufen, wie er wollte, sondern da gab es eine klare Marschordnung. Da war dieser Stamm, dann war jener Stamm, dann kam ein anderer Stamm, dann kam die Bundeslade, dann kam der nächste Stamm, dann kamen die Priester, da gab es eine Marschordnung. Aber als es über den Jordan geht, wird diese Marschordnung geändert. Und die Bundeslade, die in der Mitte des Volkes gegangen ist, kam nach vorne. Und zwar 2 Kilometer. 2 Kilometer vor dem Volk ging die Bundeslade. Ja, und die Begründung war, ihr geht jetzt einen Weg, den ihr nicht kennt. Hier kommt etwas völlig Neues. Der Herr geht jetzt voran. Bis jetzt war Mose vorne. Das ist jetzt vorbei. Jetzt geht der Herr selber voran. Ja, weil ihr geht jetzt einen Weg, der ist euch unbekannt. Den kennt ihr nicht. Und ich habe ja immer wieder gesagt in Bezug auf dieses Thema, wenn du nach Kanaan kommst, kannst du alles vergessen, was du in der Wüste gelernt hast. Amen? Kannst du alles vergessen. Die Gesetzmäßigkeiten in Kanaan sind völlig andere wie in der Wüste. Ja? Ist ein völlig anderes Leben. Und so kann es sein, dass jemand, der in Kanaan ist, etwas tut, genau das gleiche wie jemand, der in der Wüste ist, und es sind doch 2 völlig verschiedene Dinge. Auch wenn es äußerlich genau gleich ausschaut. Und auch überhaupt kein Unterschied erkennbar ist. Aber das Problem hatten ja die Juden auch schon. Nämlich als sie an den Jordan kamen, da gab es 2,5 Stämme, die sagten, hey, warum sollen wir durch den Jordan gehen? Wir bleiben hier, hier schaut es genau gleich aus wie drüben. Sie haben den Unterschied nicht gesehen. Und so kann es sein, dass jemand in Kanaan betet und dass jemand in der Wüste betet. Das sind 2 verschiedene Dinge. Jemand fastet, der in Kanaan ist, jemand fastet, der in der Wüste ist. Und es sind 2 unterschiedliche Dinge. Ja? Jemand verkündigt das Evangelium, der in Kanaan ist, und jemand verkündigt das Evangelium, der in der Wüste ist. Das sind 2 unterschiedliche Dinge. Ja? Es ist nicht das Gleiche. Und so, es gibt eine Vorbereitungszeit und es gibt eine Änderung in der Marschordnung. Die Prioritäten werden verschoben, die Leitungsstruktur wird geändert. Und dann die Verheißung, Gott wird Wunder tun. Und das erste Wunder war ja dann schon, dass sich das Wasser nicht geteilt, aber es ist verschwunden. Ja, es war unmöglich, durch den Jordan zu gehen. Da war Überschwemmung. Das war ja ein Riesenfluss. Ja, aber als die Priester mit ihren Füßen ins Wasser kamen, verschwand das schön langsam. Ja, und sie gingen da durch wie durch Schilfmeer trockenen Fußes. Ja, marschierten die da durch. Das war ja schon mal das erste Wunder. Und dann ging es ja weiter. Ja, mit Jericho und so weiter und so weiter und so fort. Okay, ich möchte euch mal ein paar Definitionen geben, mit denen wir uns jetzt beschäftigt haben. Eine Definition Ägypten. Und Ägypten steht für ein Leben in der Sklaverei der Sünde. Damit haben wir uns ja die letzten Jahre ausführlich beschäftigt. Der Mensch ist ein Sklave der Sünde. So wie Israel in Ägypten ein Sklave war. Genau das Gleiche. Da hinein kommt der Befreier. Und dann kommt der Exodus und das Schilfmeer. Und das Schilfmeer ist eine Grenze, die uns vom Tod zum Leben führt. Ja? Wenn wir durch das Schilfmeer gehen, was ja für die Wassertaufe steht, ja, Israel wurde auf Mose getauft, wir werden auf Jesus getauft. Das heißt, wir gehen vom Tod zum Leben. Ja? Wir kommen heraus aus der Sklaverei der Sünde. Ja? Werden lebendig. Ja? Und dann kommt der Berg Zion, da habe ich das letzte Mal drüber gepredigt, da war ich ja so begeistert, ja, weil mich einfach der Hebräerbrief auch so begeistert, ja. Berg Zion ist das Leben im Geist. Da sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Da sehen wir die geistliche Welt. Da sehen wir die Väter im Glauben. Und ich habe euch auch mal erzählt von diesem einen Buch und ich kann das immer wieder empfehlen. Ja, Pharaonen und Propheten. Ein Buch, das nicht christlich ist. Von einem jüdischen Archäologen geschrieben. Ich glaube, der ist sogar Engländer. Ich habe das in einem ganz normalen Buchladen zufällig entdeckt, weil wenn ich bei einem Buchladen vorbeigehe, dann gehe ich immer rein und drehe so eine Runde und schaue, was da so drinnen ist. Und dann las ich das Pharaonen und Propheten und mir dachte, okay, da schießt wieder einer scharf gegen Israel, ja, und gegen all diese Dinge. Ja, muss ich mir mal schauen, was der da für Argumente hat, und war völlig erstaunt, was ich fand. Ein Buch, das wo der Autor, ein Engländer, der Jude ist, der Archäologie studiert hat, ja, und der begeistert ist von der Archäologie und von der Geschichte Israels, aber der im Vorwort dieses Buches schreibt, hat mit Gott absolut nichts am Hut. Er ist eigentlich Atheist. Schreibt im Vorwort, mich interessiert Gott überhaupt, mich interessiert die Geschichte. Und ich habe das gelesen und er ist Jude. Das heißt, er bringt auch immer wieder Bibeltexte rein. Kann er ja gar nicht anders. Und er bringt archäologische Dinge und Bibeltexte rein. Und ich habe das gelesen und ich sah mich plötzlich in derselben Zeit wie Abraham. Oder wie Josef in Ägypten. Oder wie, da war ich dabei mit Mose. Ja, das war, diese Zeit wurde plötzlich so lebendig für mich. Wow! Ich war so begeistert, diese Dinge zu sehen, die Gott tut. Amen. Ja, das hat ein ungläubiger Archäologe geschrieben. Aber plötzlich zu sehen, da nimmt er einen Bibeltext, und dann erklärt er die Archäologie, wie das zusammenpasst. Wow! Ja, ich war da mittendrin, ich bin da rumgelaufen in Israel, obwohl ich nie dort war. Ich habe das miterlebt, ja, wie Jericho zerstört wurde oder wie Abraham da rumgezogen ist oder ich war da dabei. Aber der Berg Zion ist Leben im Geist. Wir sehen das Reich Gottes, wir sehen die unsichtbaren Dinge, die wir in der Bibel finden. Ja, und da kann ich mich eben für den Hebräerbrief so begeistern, ja. Dieser Priesterdienst und alles, da bin ich ja mit dabei. Ja. Und ist einfach nur toll. Aber wir sollen nicht sein wie Israel. Sagt uns auch das Wort. Israel hat nämlich zu Mose gesagt, hey Mose, pass mir auf, das hier ist uns zu wild. Diese Trompeten, dieser Lärm, diese Majestät Gottes, dieses ganze Ding ist uns zu wild, wir hauen hier ab. Rede du mit Gott und alles, was Gott dir sagt, sag uns und wir tun's. Geschwister, wenn das deine Einstellung ist, dann wirst du dieses Reich Gottes nie sehen. Wenn du immer einen menschlichen Vermittler zwischen dir und deinem Vater brauchst, wirst du das nie sehen. Wenn du immer einen Seelsorger brauchst, wenn du immer einen Propheten brauchst, wenn du immer einen Hirten brauchst, wenn du immer einen Apostel brauchst, der dir das sagt, was Gott eigentlich dir selber sagen möchte, dann wirst du nie auf diesen Berg Zion hinaufkommen. Ja, wie er im Hebräer 12 steht, du wirst nie das Reich Gottes sehen. Du wirst nie diese himmlische Herrlichkeit erleben. Du selber musst auf den Berg in Zion steigen. Du selber musst in die Gegenwart Gottes kommen. Du selber musst durch den Vorhang in das Allerheiligste hinein. Da, wo der Thron Gottes steht, da, wo die Bundeslade ist. Ja, in das himmlische Heiligtum. Und es kann dich niemand abhalten. Also wenn irgendjemand sagt, ich kann da nicht hin, dieser Dämon, dieser Geist, dieser Fluch, dieses der Zauberer nebenan, die Hexe neben mir, die hindern mich daran, in die Herrlichkeit Gottes zu gehen, muss ich sagen, das ist ein totaler Blödsinn. Weil der, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und mit all diesen Aussagen sagst du, der, der in der Welt ist, ist stärker als der, der in dir ist. Und das ist eine Lüge. Eine glatte Lüge. Christus in dir ist stärker als jede Macht, als jede Autorität, als jeder Geist, als jeder Dämon. 6000 Dämonen konnten einen Mann nicht davon abhalten, zu Jesus zu kommen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie will uns ein Dämon davon abhalten, in die Gegenwart Gottes zu gehen, wenn es 6000 nicht geschafft haben? Ja? Also ein Leben im Geist ist für jeden von uns möglich, wenn wir bereit sind zu sagen, Herr, du hast den Weg für mich freigemacht, ich gehe da rein. Ich betrete dein Heiligtum. Ich komme vor deinen Thron der Gnade. Und niemand kann dich aufhalten. Du bist der Einzige, der das kann. Sonst niemand. Weil wenn du nicht gehst, wenn du das nicht glaubst, wenn du das nicht annimmst, wenn du immer noch Ausreden hast, wenn du immer noch Zweifel hast, wenn du immer noch irgendwelche logische Argumente hast, wieso gerade du das nicht erleben kannst, ja, was hat Jesus mal gesagt zu einem? Dir geschehe nach deinem Glauben. Dir geschehe nach deinem Glauben. Wenn du glaubst, dass es diese Dinge nicht mehr gibt, dann gibt es sie eben nicht mehr. Wenn du glaubst, dass es für dich nicht möglich ist, dann ist es eben nicht möglich. Wenn du glaubst, dass du dies oder jenes nicht tun kannst, obwohl die Bibel sagt, du kannst es tun, dann kannst du es eben nicht tun. Es hängt an dir. Aber dieses Leben im Geist, das Reich Gottes zu sehen, hey Geschwister, da wird's interessant. Da wird's interessant. Ja? Stellt euch doch mal vor, da der Schellenberg da hinten, ne? Plötzlich öffnet der Herr dir die Augen und du siehst die flammenden Engel und die feurigen Rosse da oben stehen. Preis dem Herrn! Was wollen da noch ein paar rechte Extremisten hier in dieser Stadt? Was wollen hier noch ein paar linke Chaoten? Ja? Da was soll denn die Wirtschaftskrise? Und so weiter und so weiter. Hey, wenn Gott dir die Augen öffnet, um das zu sehen. Ja? Amen. Dann ist echt, wow, das ist Leben im Geist. Das Königreich Gottes zu sehen. Ja. Dann fängt das Ganze an, interessant zu werden. Weil dann bist du an dem Ort, an dem die Entscheidungen getroffen werden. Amen. Vor dem Thron der Gnade werden die Entscheidungen getroffen. Nicht im Stadtrat. Ja. Wir reden mit. Ja. Ich habe mitgeredet in Kobane, dass der IS dort verliert. Ja? Und ich rede auch hier in Vorarlberg mit. Ja? Auch wenn es keiner will. Und keiner glaubt. Aber ich rede mit, weil ich stehe im Thronsaal Gottes. Und der Herr lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Halleluja. Hier können die Politiker doch nicht tun, was sie wollen. Eine Merkel kann nicht tun, was sie will. Ein Trump kann nicht tun, was er will. Oder ein Kurz. Oder ein Erdogan. Also das geht doch nicht. Wer ist der Herr? Jesus ist es. Jesus ist der Herr. Und die Entscheidungen werden am Berg Zion getroffen, im himmlischen Jerusalem, im Thronsaal Gottes. Und wir haben Zutritt. Also wenn du heute nach Hause gehst und alleine bist, sagst du, Herr, ich komme jetzt zu dir. Und es kann mich niemand aufhalten, nicht mal der Engel des Herrn kann dich aufhalten, weißt du das? Weil von deiner Berufung her stehst du über ihm. Ja, du hast Zugang zum Thron der Gnade und kannst dich hinstellen und sagen, ja, ich komme zu dir und ich danke dir. Und hier bin ich. Hier bin ich. Und ich will dich anbeten und ich will dich loben und preisen. Und ich will mit dir über einige Dinge reden, die hier geändert werden sollten. Ja. Und plötzlich verändern sich Dinge, für die du gebetet hast. Stell dir das mal vor. Ja, wisst ihr, was für ein Schock ich gekriegt habe, als ich merke, dass Gott meine Gebete wirklich erhört? Da musste ich mir nämlich überlegen, für was bete ich jetzt? Ja, kann ich da noch leichtsinnig über eine Person beten und her und greif da mal ein und mach da und du mal und dann tut das wirklich. Oh, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt, ja, dass das so läuft. Also, da wären wir dann auch vorsichtig, wie wir beten, wenn wir wissen, Gott, er hört unser Gebet. Aber du hast Zugang, Berg Zion, ein Leben im Geist. Dafür kann ich mich so begeistern. Und das hat mal gar nichts mit Heilungen und Zeichen und Wunder zu tun. Das sind Gaben. Ja, dieses Leben im Geist, im Berg Zion, das geht eine Spur weiter. Das ist Gemeinschaft. Preis dem Herrn. Jetzt muss ich zum nächsten Punkt gehen, weil sonst bleibe ich da. Der Jordan. Ich habe überlegt, Herr, was ist der Jordan? Das ist ein Fluss. Und der Nehemann hat gesagt, der ist auch noch dreckig. Und er hatte recht. Was steht der Jordan? Ich habe gesagt, das Schilfmeer steht, dass wir vom Tod zum Leben kommen. Amen. Und der Jordan steht, dass wir vom Leben zu einem überfließenden Leben kommen. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dafür steht der Jordan. Und das Problem? Dieser Jordan hat einen Preis. Und die 12 Kundschafter, als sie in Israel waren und wieder rauskamen, die haben zuerst einmal das gesagt, was alle Christen sagen. Alles, was Gott sagt, ist wahr. Amen. Alles, was in der Bibel an Verheißungen steht, wie wir zu leben haben, was wir zu tun haben, wie wir uns zu entscheiden, es ist absolut wahr. Das Wort Gottes ist wahr. Und dann haben sie gesagt, ja, aber wenn wir nach Kanaan gehen, sterben wir. Und ich werde euch was verraten. Auch das ist wahr. Der Preis des Jordans heißt, stirb. Stirb. Als wir in Ägypten Jesus begegnet sind, da war er unser Leben. Da waren wir tot. Auch wenn wir den Eindruck hatten, wir sind ganz schön lebendig. Aber das waren wir nicht. Wir waren tot in unseren Sünden, tot in unseren Vergehungen, Sklaven, ja, der Finsternis ausgeliefert, mussten den Willen des Fleisches tun und. Wir waren tot. Und da hinein kam Jesus und gab uns Leben. Und jetzt gehen wir durch die Wüste, kommen an den Berg Zion, das Leben. Wir sehen plötzlich, wow, das Reich Gottes ist ja real. Gott ist ja real. Jesus ist ja wirklich der Herr. Engel existieren ja echt. Der ganze Hofstaat, alles, was wir lesen im Hesekiel und in der Offenbarung und im Daniel, das ist ja alles real, das ist ja alles da. Wow. Gott erhört mein Gebet, er antwortet mir, wenn ich zu ihm rufe. Er heilt alle meine Gebrechen, er tut ja diese Dinge. Wow! Und jetzt kommt der Jordan. Und jetzt sagt Gott, stirb. Und jetzt kommt die Aufforderung von Josua. bleibt mal 3 Tage da, heiligt euch, guckt euch den Jordan an, schaut mal darüber. Und ich sage mal so ganz salopp, denkt mir drüber nach, ob ihr das wirklich wollt. Gott zwingt uns nicht. Und ich denke, das ist eine Hausaufgabe, die ich euch mitgebe. Denkt mal drüber nach. Du gibst das Recht auf dein Leben auf. Recht auf deine Freizeitgestaltung, das Recht auf deine Finanzen, das Recht auf deine Wohnung oder dein Haus, das Recht auf deinen Dienst auch, den du von Gott vielleicht hast. Du gibst alles auf und sagst, Herr, fertig. Hier ist alles fertig. Jetzt tue ich nur noch das, was du mir zeigst. Und wir sind immer noch auf einem Weg, also es geht nicht von heute auf morgen. Wir sind immer noch auf einem Weg. Ja, aber wenn wir den Jordan gehen, muss uns bewusst sein, wir gehen von einem Leben, das uns ja Gott schon gegeben hat. Wir leben ja schon, oder? Ja, und Gott segnet mich ja die letzten Wochen, das ist unglaublich, ja, was ich da erleben darf. Wow, ich bin so begeistert. Aber von diesem Leben in der Wüste sollen wir zu einem überfließenden Leben in Kanaan kommen. Und das hat nichts mehr mit dieser Welt zu tun. Absolut nichts mehr. Und alles, was du über das Reich Gottes gelernt hast in der Wüste, wie es geht und wie das ausschaut und was man alles macht, kannst du alles vergessen. Ja, Josua sagt, du gehst einen völlig neuen Weg. Den kennst du nicht. Und du musst dich völlig Gott ausliefern. Bei jedem Schritt, den du machst. Schauen wir uns mal Gilgal an. Josua, Kapitel 5. Ist nämlich interessant, was dort gelaufen ist. Und dann schauen wir uns an, was das Neue Testament dazu sagt. Josua, Kapitel 5 von Vers 2 bis Vers 12, ein langer Abschnitt, aber der gehört einfach zusammen.
2 bis
12. In jener Zeit sprach der Herr zu Josua: Mache dir steinerne Messer und wiederhole die Beschneidung an den Söhnen Israel. Da machte sich Josua steinerne Messer und beschnitt die Söhne Israel am Hügel Aralot. Und dies ist der Grund, warum Josua sie beschnitt. Alles Volk männlichen Geschlechts, das aus Ägypten gezogen war, alle Kriegsleute waren unterwegs in der Wüste gestorben bei ihrem Auszug aus Ägypten. Denn das ganze Volk, das auszog, war beschnitten gewesen. Aber das ganze Volk, das in der Wüste unterwegs war, bei ihrem Auszug, das ganze Volk, das in der Wüste unterwegs bei ihrem Auszug aus Ägypten geboren worden war, hatte man nicht beschnitten. Denn die Söhne Israel wanderten 40 Jahre in der Wüste, bis die ganze Nation umgekommen war. Die Kriegsleute, die aus Ägypten ausgezogen waren, weil sie nicht auf die Stimme des Herrn gehört hatten und weil der Herr ihnen geschworen hatte, sie das Land nicht sehen zu lassen. Dass der Herr ihren Vätern geschworen hatte, uns zu geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und ihre Söhne hat er statt ihrer aufkommen lassen. Diese nun beschnitt Josua, denn sie waren unbeschnitten, weil man sie unterwegs nicht beschnitten hatte. Und es geschah, als die ganze Nation vollständig beschnitten war, da blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie genesen waren. Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Daher nennt man diesen Ort bis zum heutigen Tag. Also Gilgal, bis zum heutigen Tag. Und die Söhne Israel lagerten in Gilgal und sie feierten das Passa am 14. Tag des Monats, am Abend in den Steppen von Jericho. Und sie aßen von dem Ertrag des Landes am Tag nach dem Passa ungesäuertes Brot und geröstete Körner, an eben diesem Tag. Das Manna aber hörte auf am folgenden Tag, als sie von dem Ertrag des Landes aßen, und es gab für die Söhne Israel künftig kein Manna mehr. Und sie aßen von der Ernte des Landes Kanaan in jenem Jahr. Ein langer Abschnitt, aber wir brauchen den Zusammenhang ein bisschen. Gilgal, erst da, sagte Gott, ja, jetzt ist die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Erst jetzt, nach 40 Jahren, waren sie frei von Ägypten. Bis dorthin waren sie nicht frei. Bis sie nach Gilgal hineingingen, waren sie nicht frei von Ägypten. Ja, erst jetzt. Und sie wurden beschnitten. Das Manna hörte auf. Sie aßen von dem Ertrag des Landes. Und jetzt gehen wir in Römerbrief, Kapitel 2, Vers 29. Römer 2, 29, und hier steht: Nehmen wir Vers 28 mit. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Also wir sind unterwegs von Ägypten nach Kanaan. Wir gehen einen geistlichen Weg. Israel ist geografisch gegangen. Das müssen wir nicht. Wir gehen einen geistlichen Weg und wir reden von geistlichen Dingen. Und Israel geht über den Jordan, und das heißt, denk drüber nach, 3 Tage will ich wirklich mein Leben niederlegen, alle meine Rechte aufgeben und sagen, Herr, du bist jetzt dran. Und dann kommen sie nach Gilgal und da werden sie beschnitten, das ganze Volk. Ich denke, das ist die Beschneidung des Herzens, die auch bei uns geschieht. Hier in Römer 2, 29. Unser Herz muss beschnitten werden. Und dann werden wir ein Lob von Gott kriegen, nicht von Menschen. Eines kann ich dir versprechen, wenn du nach Kanaan reingehst, den Jordan überschreitest, dein Herz beschnitten wird, dann wirst du einige Menschen wahrscheinlich ganz neu kennenlernen. Weil du bist draußen aus der Welt. Du bist nicht mehr greifbar für die Leute. Ja. In Kanaan gelten andere Dinge wie in der Wüste, und das müssen wir auseinanderhalten. Das Problem, das ich sehe bei vielen Christen, bei vielen unserer Geschwister, man zitiert Dinge aus dem Wort Gottes, die eigentlich für Kanaan gelten, aber will sie in der Wüste erleben. Und es funktioniert nicht. Ja? Wir haben gesehen, die Wolken- und Feuersäule tauchte in Ägypten auf und ging bis an den Jordan mit, und dann verschwand sie. Und ich habe damals gesagt, weil das der Heilige Geist ist, der Israel geführt hat. Aber dieser Heilige Geist ist ja in uns. Der führt uns nicht mehr äußerlich. Der ist in uns. Das Manna hörte auf. Das Manna kam jeden Tag in der Wüste. Jetzt aßen sie vom Ertrag des Landes. Und ich denke, unsere Seele ist ja die, die hungert, oder? Die will sich ja ständig was Gutes tun. Ja? Die will ja ständig irgendwas haben. So. Aber wenn wir in dieses Kanaan reinkommen, dann gibt es kein Manna mehr, sondern dann ernähren wir uns von dem ganzen geistlichen Land, in dem wir leben. Da ernähren wir uns von der Fülle des Christus. Und Jesus hat ja gesagt, als sie mit dem Essen kamen, ich habe eine Speise, die kennt ihr nicht. Und das waren seine Jünger, das waren seine Apostel. Und er sagt, ich habe eine Speise, die kennt ihr nicht. Und die kennen wir auch in der Wüste nicht. Wir brauchen jeden Tag das Manna. Aber wenn wir nach Kanaan reinkommen, leben wir in einer Verbindung mit dem Herrn, da können wir ständig, das fließt. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ein Strom des Segens. Da ist unsere Seele gesättigt. Halleluja. Ja, durchdrängt von der Gegenwart des Herrn. Ja. Aber es ist schwierig, wenn man nicht bereit ist, auf den Berg Zion zu steigen, diese Verheißungen zu proklamieren, die für das verheißene Land gelten. Und dann rennt man rum und zitiert die Bibelstellen und erlebt sie nicht und ist frustriert. Und dann versucht man irgendwie was zu finden. Naja, das gibt es heute nicht mehr. Das war damals. Oder diese Dinge, die sind nur für ganz besondere Leute, die dem Herrn dienen, aber nicht für das einfache Fußvolk. Oder das ist für dich, aber ich habe ganz andere Begabungen, keine Ahnung welche, wahrscheinlich gar keine, aber ist ja egal, ja. Jedenfalls nicht das, was du hast. Versteht ihr? Und so versucht man, weil man dieses Leben nicht hat, das man in der Bibel findet, das irgendwie zu erklären, warum man es nicht hat. Und ist nicht bereit, den Preis zu zahlen, dass man es kriegt. Und Jesus hat ja eigentlich schon alles vollbracht. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt noch ein Werk bringen müssen, ja, sondern es ist ja alles da. Halleluja. Gehen wir mal in Johannes 17. Johannes Kapitel 17 von Vers 14 bis 24. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Das betet Jesus zum Vater. Johannes 17, 14. Ja. Johannes Evangelium, Kapitel 17, von Vers 14 bis 24. Und Jesus betet da, ich habe ihnen dein Wort, also das Wort des Vaters, hat er ihnen gegeben, seinen Jüngern. Ja, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien durch Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Hier ist ganz viel drinnen. Ich möchte nur ein paar Sachen rausholen. Jesus sagt, ich bin nicht von dieser Welt. Und meine Jünger sind auch nicht von dieser Welt. Und weil die Welt mich hasst, sagt Jesus, hasst sie euch. Das ist ganz normal. Und er sagt, ich heilige mich für euch. Das brauchen wir gar nicht. Er tut alles für uns. Und er sagt, die Herrlichkeit, die ich habe, die gebe ich ihnen. Wir brauchen da gar nichts tun. Aber ich möchte wieder auf dieses Wort hinweisen, dir geschehe nach deinem Glauben. Ja? Die Währung des Himmels ist Glaube. Und nicht im Sinne von, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, nee. Sondern einfach, Herr, du hast es getan. Da kann ich da drinnen ruhen. Wir sind noch in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Wir gehören nicht mehr dazu. Wir sind vom Himmel her geboren, sagt die Bibel. Eine Wiedergeburt ist eine Geburt vom Himmel her. Durch den Heiligen Geist. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Galater, Kapitel 2, Vers 20. Galater 2, 20. Von Vers 19 eigentlich schon weg. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Geschwister, hier reden wir von geistlichen Dingen. Ja, Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das kann keiner verstehen, der gerade dabei ist, sich zu bekehren. Das kann auch keiner verstehen, der ein Jahr gläubig ist. Hier gibt es einen Weg, den wir gehen. Ein Weg der Jüngerschaft, bis wir an diesen Jordan kommen. Und der erste Punkt ist eben, ich will das Reich Gottes sehen, ich will das annehmen und ich weiß, dass es für mich da ist. Dann geht es weiter an den Jordan und dann schaue ich mir das an. Und Gott gibt uns diese Zeit. Er sagt, guck dir mal an. Ich will, dass du dein Leben verlierst. Du gehörst nicht mehr in diese Welt rein. Du gehörst nicht mehr dazu. Du machst hier keine Karriere mehr. Das ist hier alles für dich gelaufen. Du lebst noch hier. Du benutzt diese Welt. Ja, aber du bist ein Bürger des Himmels. Und du kannst überfließendes Leben von mir haben. Alles, was ich habe, sagt Jesus, habe ich für dich. Die ganze Herrlichkeit, die ganze Liebe des Vaters, die ganze Gnade, die Fülle des Geistes, kannst du alles haben. Aber es kostet dich dein Leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Haltet euch der Sünde für tot, schreibt der Paulus mal. Haltet euch der Sünde für tot. Überfließendes Leben hat seinen Preis und es ist eine Beschneidung im Herzen. Das geht mit dem Messer rein, ja, mit dem Schwert des Geistes. Und das hinterlässt eine tiefe Narbe. Aber wir gehören nicht mehr zur Welt. Wir gehören nicht mehr zur Welt. Wir sollen durch den Jordan gehen und dieses überfließende Leben, das Christus ist, erleben. Dann heißt es nicht mehr, Jesus hat mir seinen Frieden gegeben, sondern heißt, Jesus ist mein Friede. Ja. Ich habe diese Bibelstelle aus dem Alten Testament, ich glaube bei Abraham war es, wo Gott zu ihm sagt, ich bin dein sehr großer Lohn. Und als ich so frisch bekehrt war in meiner Begeisterung und das gelesen habe, dachte ich mir, ist das alles? Wie wär's mit Heilungen, mit Zeichen, mit Wundern, mit Erweckung, mit Totenauferweckung? Wie wär's denn damit? Das wäre ja eine Belohnung. Aber ich bin dein sehr großer Lohn. Echt? Ich habe mich da aufgeregt drüber. Ist das alles?
Da ist alles drin.
Da ist alles drin. Amen. Christus in Kanaan ist Christus mein Friede, ist Christus mein Leben, ist Christus meine Stärke, ist Christus meine Heilung. Er ist alles. In der Wüste heißt es, er muss wirken. Herr, greif ein, Herr, du. In Kanaan habe ich Anteil, ich bin ein Geist mit dem Herrn. Da fließt das automatisch. Da fließt die Heilung, da fließt die Befreiung, da fließt der Segen, da fließt der Frieden und das fließt durch dich zu den Menschen hin. Die werden erfasst von diesem Strom des Geistes, weil du da drinnen lebst in Kanaan. Du lebst in der Fülle, in der Ruhe Gottes. Du hast überhaupt keinen Stress mehr. Es gibt Menschen, die gehen in der Wüste kaputt, weil sie Gott dienen. Sie haben einen Burnout, sie haben einen Zusammenbruch, sie haben Frust, ja, sie haben alles mögliche. In Kanaan gibt es das nicht. Wer in Kanaan ist, braucht nie wieder Seelsorge. Wer in Kanaan ist, wird nie einen Burnout erleben. Wer in Kanaan ist, wird nie überfordert werden, weil das Leben, das von Gott kommt, fließt durch dich. Du tust gar nichts mehr, aber du hast doch keinen Anteil mehr an dieser Welt. Und du kriegst doch keine Ehre. Die Welt wird dich hassen. Und sie wird dich für verrückt erklären. Aber die Herrlichkeit des Herrn erfasst eine ganze Umgebung, wo du gehst und wo du stehst. Ja. Und du lebst in einer Fülle. Du gehst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und trotzdem musst du sagen, ich tue gar nichts. Solange wir noch sagen, ja, ich habe gepredigt, ich habe gebetet, ich habe Bibel gelesen, ich habe gefastet, ich habe dies und dies. Solange diese Aussagen kommen, bist du nicht in Kanaan. Bist du noch in der Wüste. Weil in Kanaan ist völlig egal, was du an Herrlichkeit erlebst. Und wenn die Toten im Dutzend aufstehen, kannst du nur dastehen und kannst sagen, ich tue gar nichts. Ich weiß gar nicht, was hier läuft. Das macht der Herr. Das fließt. Ja? Wir müssen in Kanaan, in dieses überfließende Leben rein. Wisst ihr, dass Dämonen fliehen müssen, alleine durch deine Anwesenheit? Amen. Weil die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit des Vaters, die Herrlichkeit des Himmels auf deinem Leben ist, da kann sich doch kein Dämon in deiner Umgebung halten. Amen. Da werden die Kranken geheilt, wenn sie nur in deine Nähe kommen. Da musst du gar nicht beten für sie. Ja? Und alle Ehre gebührt dem Herrn. Für was willst du noch Ehre haben? Ein Toter kann doch keine Ehre beanspruchen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Hast du schon mal einen Toten gehört, der gesagt, hey, ich will die Ehre? Könnt ihr mich bitte mal loben? Ich habe das noch nie gesehen. Ja? Wer solche Ansprüche noch auch indirekt stellt, zeigt, dass er mit Christus nicht gekreuzigt ist. Und damit ist er nicht in Kanaan. Ja? Er ist immer noch in der Wüste. Weil in Kanaan gibt's diese Dinge nicht mehr. Bei einem Leben in der Ruhe Gottes, Geschwister, da passieren die Dinge einfach. Da kommen wir in der Versammlung zusammen, rufen den Namen des Herrn an und die Herrlichkeit des Vaters offenbart sich. Und Sünder haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder sich zu bekehren oder rauszulaufen. Ja? Kranke werden geheilt, ohne dass jemand für sie betet. Gebundene werden frei, einfach so. Geschwister, das erleben wir, wenn wir in Kanaan sind. Der Preis ist, du musst sterben. Du musst deine Rechte aufgeben. Du hast keine Rechte mehr. Ja, ich bekam ja mal ein Mail vor Jahren. Eine Familie, die von irgendwo hierher gezogen ist, mit drei kleinen Kindern oder so. Was könnt ihr uns denn anbieten in der Gemeinde? Und ich habe zurückgeschrieben, gar nichts. Gar nichts. Die Frage ist nicht, was könnt ihr mir anbieten als Gemeinde? Die Frage ist, was kann ich an Segnungen mitbringen? Was habe ich für euch? Was hat Gott in mich hineingelegt, das euch segnet? Ja? Jemand, der mit dieser Einstellung kommt, was habt ihr für mich? Der ist noch in der Wüste. Der rennt noch in der Wüste rund um den Berg Zion und hat ein Verlangen danach, Herr, ich möchte mehr von dir erleben. Ja, geh mal in Glauben da auf den Berg rauf. Leg mal deine ganzen theologischen, ungläubigen Glaubensaussagen beiseite. Gott hat gesagt, ich habe euch zu mir gebracht. Gott möchte, dass du in seine Gegenwart kommst. Gott möchte, dass du über den Jordan gehst. Gott möchte, dass du ein überfließendes Leben hast, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehst, in der Ruhe Gottes, in seiner Ruhe. Ja? Lasst uns diesen Bibelvers lesen, Hebräer Kapitel 3. Durch den ich ja auf dieses Thema eigentlich gekommen bin. Ja. Hebräer 3, 14 bis Kapitel 4, Vers 2. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden. Hier fängt es ja schon mal interessant an. Wir sind Teilhaber. Wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten. Wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung. Welche haben denn gehört und sich aufgelehnt? Waren es denn nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Welchen aber zürnte er 40 Jahre? Nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leibe in der Wüste fielen? Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Lasst uns nun dafür sorgen, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Oft haben wir ja den Eindruck, wir müssen den Herrn überreden, etwas für uns zu tun, oder? Und dann werden Proklamationen gemacht. Stundenlang Bibelverse proklamiert. Das ist Wüste. Das ist echt in der Wüste. In Kanaan wird das nicht gemacht. Weil in Kanaan bin ich eins mit dem Herrn. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich war da drinnen. Ich weiß, wovon ich rede. Wenn du so in dieser Gemeinschaft, in dieser Verbundenheit mit Gott bist, mit dem Vater und mit dem Sohn, Geschwister, da bittest du und du kriegst, da fließt es von dir. Automatisch. Du bist gesegnet, du bekommst Dinge geschenkt, für die hast du gar nicht gebetet. Wo kommt denn das plötzlich her? Gott hat es dir einfach geschenkt. Einfach so. Ja. Aber hier sehen wir Israel. Israel kam nicht nach Kanaan. Warum? Weil sie ungläubig waren, weil sie gegen Gott gemurrt haben, weil sie undankbar waren für all seine Segnungen. Und das ist auch etwas, was wir in der Wüste lernen müssen. Dankbar zu sein. Habe ich ja alles schon gesagt, ne? Diesen Weg. Ja. Aber sie waren unzufrieden. Aber so, wenn Und als sie dann reingekommen sind mit Josua, sind sie auch nicht zur Ruhe gekommen, weil sie waren nicht im Glauben drinnen. Israel hat nie Ruhe erlebt. Sie waren zwar geografisch am richtigen Ort, aber in ihrem Glauben waren sie draußen. Sie hatten nie die Ruhe Gottes erlebt, zu der Gott sie bringen wollte, weil sie ungläubig waren. Ja. Und da ruft uns der Hebräerbrief auf, geh du im Glauben hinein. Wir könnten ja auch sagen, ja, wenn ich mein Leben aufgebe, was passiert denn dann? Ja. Als ich mich bekehrte, habe ich zu Gott gesagt, Herr, ich will von dem erzählen, was du an mir getan hast. Ich will das wirklich weitergeben. Es war so ein Verlangen in mir. Ich will davon erzählen, was ich jetzt erlebt habe. Einen Tag gläubig. Aber nur in Österreich. Später hat dann Gott gesagt, geh nach Guatemala. Da ist mir ja fast das Herz in die Hose gefallen. Aber es war so deutlich, dass es da überhaupt keine Diskussion gab. Das war Gott, der geredet hat. Ich musste mich entscheiden, will ich gehorsam sein oder nicht. Andere Möglichkeit gab es nicht, weil Gott hat geredet. Das war mir klar. Also bin ich nach Guatemala. Später Kolumbien. Und dann redete Gott, fahr nach Bosnien. Und ich bin gefahren. Ja, ich bin gefahren. Weil wir lernen Gott immer besser kennen. Und wir wissen, dass er nie etwas von uns möchte, was uns kaputt macht. Er wird uns nie in eine Situation bringen, wo wir zerstört werden. Ja. Und ihr wisst ja, als ich da in Mazedonien auf der Couch lag und mich gefragt habe, will ich mir das wirklich antun? Will ich, also in Albanien, nicht in Mazedonien, in Albanien, da auf dieser Couch, warum mache ich das? Aus einem ganz einfachen Grund. Weil Gott mich berufen hat. Weil Gott mir ein neues Leben gegeben hat. Und weil ich nie erlebt habe in den letzten 33 Jahren, dass Gott mich im Stich gelassen hat. Ich habe öfters erlebt, dass ich Gott aus dem Weg gegangen bin. Dass ich Gott ungehorsam war. Dass ich meine eigenen Wege gegangen bin. Das habe ich öfters erlebt. Aber ich habe nie erlebt, dass Gott etwas von mir verlangt hat. Und ich bin dann da gestanden und es war nur noch Chaos. Habe ich nie erlebt. Es hat immer funktioniert. Es war immer vorbereitet. Wenn Gott gesagt hat, tu etwas, war ich immer in vorbereiteten Werken. Hey Geschwister, lasst uns durch den Jordan gehen. Lasst uns unsere eigenen Vorstellungen vom Leben ablegen. Lasst uns alle Rechte auf unser eigenes Leben ablegen. Völlig egal, was Gott von uns will. Herr, ich unterschreibe dir einen Blankoscheck. Echt? Mach das mir ganz bewusst. Sag, Herr, hier ist ein Blankoscheck über mein Leben. Du darfst alles tun, was du willst. Egal, was es ist. Und ich unterschreibe das jetzt. Und dann kannst du das Satan auch noch zeigen und sagen, Satan, deine Zweifel, deine Probleme, dein Ding, kannst du alles vergessen. Jesus darf alles tun, was er will. Ich habe es gerade unterschrieben. Du kannst nichts mehr dagegen tun. Mein Leben gehört mir gar nicht mehr. Denk drüber nach. Du gibst alles auf. Alles. Aber auf dich wartet ein Leben. Du bist ein Teilhaber des Christus. Du bist ein Geist mit dem Herrn. Du bekommst überfließendes Leben. Ein Leben, das von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit geht. Du musst nicht mehr dich irgendwie abkrampfen, damit Gott etwas in deinem Leben tut, sondern du weißt, was er tun will. Ja, als Jesus am Grab da stand, ja, sagte er, hey, komm mal raus hier. Und als er gebetet hat, hat er gebetet und gesagt, Vater, ich weiß, dass du mir sowieso alles gibst. Ich bete jetzt nur, damit sie hören, damit sie wissen, dass es wahr ist. Ich bete für die da hinten, die da jetzt zuhören und zuschauen. Nicht wegen dir, Vater, oder wegen mir. Ich weiß ja, dass du es mir gibst. Muss ich ja gar nicht tun. Aber die sollen glauben, Vater, dass es wahr ist. Dann hat er gesagt, hey, komm mal raus aus dem Grab. Das hätte ich gern miterlebt. Eine der wenigen Geschichten, da wäre ich gern dabei gewesen. Das zu sehen, wie eine Mumie aus dem Grab kommt. Tja, als nächstes wären die Jünger dran gewesen, die Apostel. Totenauferweckung von Franz, wenn mein Herz ausgesetzt hätte. Schockstarre, wäre ich am Boden gelegen. Vielleicht hätte dann der Petrus oder der Johannes für mich gebetet. Gehen wir noch einmal zurück zu Josua. Kapitel 3, 1 bis 5, und mit dem schließe ich ab. Und dann könnt ihr den Zettel mitnehmen, dann sind wir mit diesem Thema mehr oder weniger durch. Aber ich möchte noch einmal konkret werden. Da machte sich Josua des Morgens früh auf und sie brachen auf von Schittim und kamen an den Jordan, er und alle Söhne Israel. Dort rasteten sie, bevor sie hinüberzogen. Und es geschah nach Ablauf von 3 Tagen, da gingen die Aufseher durch das Lager, und sie befahlen dem Volk, sobald ihr die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes seht, wenn die Priester, die Leviten sie aufheben, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Doch soll zwischen euch und ihr ein Abstand von etwa 2000 Ellen sein. Ihr dürft euch ihr nicht nähern, nur dann werdet ihr den Weg erkennen, den ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Und Josua sagte zu dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Jetzt kommt die Herausforderung für euch. Josua sagt 3 Tage und dann geht ihr durch den Jordan. Ich gebe euch 3 Wochen.
Und denn?
Wir haben die nächsten 3 Gottesdienste, sind wir nicht alleine. Von daher können wir an diesem Thema jetzt nicht weitermachen. Aber ich möchte, dass ihr euch die nächsten 3 Wochen Gedanken darüber macht. Bin ich wirklich bereit, mein Leben komplett in den Tod zu geben? Ans Kreuz, ins Grab, wo auch immer. Und zu sagen, Herr, Blankoscheck. Du darfst machen, was du willst. Ohne, dass ich noch einen Rechtsanspruch erhebe, ohne, dass ich Einspruch erhebe, ohne, dass ich diskutiere, ohne, dass ich motze, Du darfst alles tun, aber führ mich durch den Jordan in das verheißene Land deiner Ruhe. 3 Wochen habt ihr jetzt Zeit, darüber nachzudenken, ob ihr das wirklich wollt, okay? Und im 4. Gottesdienst, wenn wir dann wieder hier sind, werden wir uns noch einmal damit beschäftigen. Mit diesem Durchzug durch den Jordan. Und vielleicht hat der eine oder andere den Durchzug dann schon erlebt. Weil wenn du nach Kanaan kommst, bist du nicht mehr die gleiche Person, die du jetzt bist. Du wirst eine völlig andere Ausstrahlung haben. Ja, davon bin ich überzeugt. Du wirst völlig anders sein. Ja, also du kannst in diesen 3 Wochen dich damit beschäftigen, diesen Blankoscheck auszustellen, alles dem Herrn abzugeben, dir gehört nichts mehr. Und dem Herrn zu sagen, Herr, führ mich durch den Jordan ins verheißene Land, lass mich Gilgal erleben, wo mein Herz beschnitten wird. Und dann will ich das überfließende Leben, ich will von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen, aber nicht mehr so, wie ich es bis jetzt gelernt habe, was das ist, nicht mehr so, wie ich es in Büchern gelesen habe, wie so etwas aussieht, sondern Herr, du zeigst mir dieses Leben. Zwar in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, aber ganz individuell für dich. Ja? Und dann wird der Herr dich leiten. Und Geschwister, wenn du das erlebst, wow. Aber wundere dich auch nicht, wenn dann Dinge passieren, die auch negativ sein können, wie Menschen plötzlich auf dich reagieren. Jesus hat gesagt, haben sie mich gehasst, werden sie euch hassen. Und wenn jemand in der Ruhe Gottes gelebt hat, war es Jesus, oder? Der hatte nie Stress, der hat kein Burnout. Der ging sogar ans Kreuz. Freiwillig. Hatte keinen Stress. Und auch wir, wenn wir Jesus unser Leben ausliefern, werden wir erleben, wie Gott uns führt, wie Gott uns leitet, in einer Ruhe und in einem Frieden, aber mit einer Herrlichkeit auf unserem Leben, ja, die gewaltig ist. Ist ein völlig neues Leben. Ja, ich sage mal, der Jordan hat in deinem Leben die gleichen Auswirkungen wie das Schilfmeer. Als wir aus Ägypten rausgingen und uns taufen ließen auf Jesus, bekamen wir über Nacht ein neues Leben. Ja. Einen neuen Geist, ein neues Herz, eine neue Gesinnung. Amen? Ja. Und wenn wir durch den Jordan gehen, geschieht das Gleiche nochmal. Nur wenn wir durch den Jordan gehen, kriegen wir kein neues Leben, wir lassen unser Leben zurück. Und dann ist Christus unser Leben. Ja? Und ich will es haben. Ich will es haben. Wirklich. Weißt du, wenn wir dieses Lied singen, meine Zeit steht in deinen Händen. Hey Geschwister, auf uns wartet die Ewigkeit. Auf uns wartet die Herrlichkeit des Vaters. Da gehen wir eines Tages hin und wir können das jetzt schon erleben. Jesus sagte, da wo ich bin, da sollen meine Jünger sein. Wo ist Jesus? In Kanaan. Wo sollen wir sein? In Kanaan. Und zwar jetzt schon. Ihr seid gekommen zum Berg Zion. Zum neuen Jerusalem, zu den Myriaden von Engeln, zu den Vätern des Glaubens, zu den Gerechten, zu den Heiligen. Das haben wir jetzt schon. Aber nicht in der Wüste. In Kanaan. Ja? Es gibt einen Weg. Und die meisten Christen rennen um den Berg Zion. Ja? Sehen den Berg, der raucht, der leuchtet von der Herrlichkeit Gottes. Sie hören die Stimme Gottes. Sagen, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Und dann studieren sie irgendwelche Lehrbücher, rennen auf irgendwelche Konferenzen, lassen vom Propheten für sich beten und sich segnen, anstatt dass sie sagen, Herr, ich lasse das alles zurück, ich komme jetzt selber mal in deine Gegenwart. Ich brauche keine andere Person. Ich muss mich nicht kasteien mit Fasten und mit Beten, sondern Herr, ich komme in deine Gegenwart. Hier bin ich. Der Weg ist frei. Und dann, wenn wir das erleben, kommt der zweite Punkt. Bist du bereit, dein Leben niederzulegen? Willst du in dieser punktuellen Begegnung, die du auf den Berg Zion hast, willst du da drinnen leben? 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 24/7, ne? Dieses schöne Modewort. 24/7 kannst du die Herrlichkeit Gottes haben, aber in Kanaan, nicht in der Wüste. Beides geht nicht. Entweder oder. Und in Kanaan kannst du die Dinge vergessen, die du in der Wüste gelernt hast. Da gelten ganz andere Dinge. Ja. Du hast 3 Wochen Zeit, darüber nachzudenken. Und danach beschäftigen wir uns wieder darum, wollen wir da rein oder nicht. Wenn du vorher schon dahin kommst, dass du sagst, Herr, diesen Schatz im Acker, da gebe ich doch alles auf. Da reiße ich mein Herz raus, da schenke ich es dir. Ja, mach, was du willst. Du kriegst hier einen Blankoscheck, ich unterschreibe den, aber ich will das haben. Dann kannst du das zu Hause tun. Überhaupt kein Problem. Und du kannst, und ich sag mal so, wenn du es diese Woche erlebst, werden wir es am Samstag im Gottesdienst sehen. Bin ich überzeugt? Und wahrscheinlich werden wir es noch viel, viel früher hören, weil du es über die WhatsApp-Gruppe schreibst, weil du es gar nicht für dich behalten kannst. Der Hudson Taylor hat in seiner Biografie geschrieben über die Ruhe Gottes, der hat das jahrelang gesucht. Und dann kam er rein in die Ruhe Gottes. Dann hat er geschrieben, es ist alles noch wie vorher. Und trotzdem ist nichts mehr so, wie es war. Ja? Rein äußerlich kann es sein, dass sich gar nichts ändert. Du machst immer noch deinen Kaffee, du gehst immer noch arbeiten, du liest immer noch die Bibel, du betest immer noch. Und trotzdem ist alles anders. Alles anders. Du bist nicht mehr die gleiche Person. Amen. So wünsche ich euch Gottes Segen. Denkt drüber nach, ob das, was Gott dir geben will in Kanaan, so wertvoll ist, dass du sagst, mein jetziges Leben schenke ich dem Herrn. Ja? Ist eine große Entscheidung, weil sie ist eine totale Lebensveränderung, obwohl es sein kann, dass sich von außen her gar nichts verändert. Und trotzdem ist alles anders. Und damit schließe ich diese Predigtreihe Aufbruch zur Ruhe Gottes ab. Wir sind rein lehrmäßig in Gilgal angekommen, rein praktisch noch nicht. Da haben wir noch eine Hausaufgabe. Und ich freue mich, wenn wir da hineinkommen. Mit einer Begeisterung und mit einer Freude und mit einer Hingabe. Und wir merken, Gott tut etwas Neues in unserer Mitte. Amen.